Die Radio Wissen. Update.
Warum wird in Deutschland das Heben von Menschen schlechter bezahlt als das Heben von Steinen?
Das fragt die Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig. Und dahinter steckt die Frage, warum verdienen Frauen im Schnitt immer noch weniger als Männer? Gute Frage, die wir uns auch stellen. Denn heute ist Equal Pay Day. Willkommen dazu, ich bin Aglaya Dane.
Update.
Equal Pay Day, das ist ein symbolischer Tag. Rechnungen ergeben, heute haben die Frauen quasi aufgeholt. Bis heute mussten sie arbeiten, um genauso viel auf dem Gehaltskonto zu haben, wie die Männer schon Ende 2014. Denn Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 22% weniger als Männer. Familienministerin Manuela Schwesig will das ändern. Sie meinte heute im RBB, es braucht mehr Transparenz.
Zurzeit ist das Problem, dass man überhaupt gar nicht nachweisen kann, dass man schlechter bezahlt wird, weil niemand Auskunft bekommt. Deswegen wollen wir ein Auskunftsrecht einräumen.
Denn in vielen Betrieben wird um die Gehälter immer noch ein großes Geheimnis gemacht. Das erlebt auch diese Gewerkschafterin.
Es gibt sehr viele Arbeitsverträge, in denen nach wie vor enthalten ist, dass über das Gehalt nicht geredet werden darf. Auch wenn Leute wie ich, also Betriebsrätinnen, wissen, dass das sittenwidrig ist und vom Bundesarbeitsgericht auch schon verworfen wurde, dieser Passus, ist es diese Geheimnistuerei doch üblich.
Aber wie kann sich das ändern? Soll ich in Zukunft verlangen dürfen, die Gehaltsabrechnungen meiner Kollegen einzusehen? Auf keinen Fall, sagt die Ministerin.
Ich glaube, ich würde zu viel Unzufriedenheit führen. Es geht darum, dass man fragen kann, in welcher Gruppe bin ich eingestuft, warum, wie ist das bewertet worden und wie sind eigentlich diejenigen eingestuft, eine Gruppe, die eben die vergleichbaren Tätigkeiten macht. Das ist ein Anhaltspunkt.
Und das alles soll nur für Unternehmen gelten, die mehr als 500 Mitarbeiter haben. Trotzdem befürchtet die Wirtschaft, dass auf die Firmen zu viel Bürokratie zukommt. Und wie steht die Union dazu? Die müsste die SPD-Ministerin ja für so ein Gesetz mit ins Boot holen. Also im Koalitionsvertrag steht:
Die Koalitionspartner sind sich einig, dass die bestehende Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen nicht zu akzeptieren ist.
Trotzdem sind einige Unionspolitiker jetzt gegen die Idee der Ministerin. So zum Beispiel Joachim Pfeiffer. Er sagte heute im Deutschlandfunk:
Ein Gesetz, was hier wirklich wieder in das Private eingreift und der Staat meint, er muss dort jede Details vorschreiben, das halte ich für, ehrlich gesagt, an dieser Stelle nicht gerechtfertigt.
Nicht gerechtfertigt, weil das Problem aus Pfeiffers Sicht auch gar nicht so groß ist. Schließlich bekommen Frauen ja nicht für die gleiche Arbeit weniger Geld, sondern sie verdienen weniger, weil sie andere Jobs machen als Männer. Und tatsächlich ist es so, rechnet man die strukturellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen heraus. Also dass Frauen häufig in Teilzeit arbeiten zum Beispiel und in schlechter bezahlten Branchen, dann liegt der Unterschied bei 7% und nicht bei 22%. Aber immer noch schlimm genug, meint die Familienministerin. Und sie bekommt Unterstützung von anderen Parteien wie den Grünen und der Linken. Die hat das Thema heute auch in den Bundestag eingebracht. Dass allerdings noch in diesem Jahr ein Gesetz verabschiedet wird, ist unwahrscheinlich. Beobachter meinen, dass die Union nicht will, dass die SPD ein weiteres Prestigethema durchsetzt. Wie vorher schon die Rente mit 63, den Mindestlohn oder die Frauenquote.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Tag für gleiche Bezahlung ist auch Thema im Netz. Oliver Höffinghoff twittert: Die Sonne kehrt zurück zu 100% Leuchtkraft und die Frauen zu ihren 78% Bezahlungen. Aber Stefan Balthaus glaubt, an den Gehaltsunterschieden sind viele Frauen selber schuld. Frauen halten sich bei Gehaltsverhandlungen meist etwas zurück und sind teilweise nicht so selbstbewusst wie Männer. Man kann auch alles totregulieren. Viele hinterfragen auch die angeblichen 22% Gehaltsunterschied. Thorsten Krings schreibt auf unserer Facebook-Seite: Die Zahl ist falsch, weil man sie nach Branche und Funktion bereinigen muss. Frauen sind häufiger als Männer in Jobs mit niedrigerem Marktwert tätig. Bereinigt man die Zahl, beträgt der Unterschied nur noch 8%. Das sagt auch Ex-Familienministerin Christina Schröder von der CDU. Sie twittert: Nein, Frauen verdienen nicht für die gleiche Arbeit 22% weniger. Sonst würde sich ja die Frage stellen, warum nicht mehr Unternehmen nur Frauen beschäftigen, um 22% Lohnkosten zu sparen. Für Afronaut stellt sich das Problem gar nicht. Er schreibt bei Faznet: Jeder, der es wissen will, weiß, dass es keine Benachteiligung gibt. Trotzdem wird Schwesig ein weiteres Gesetz für die Bevorteilung des weiblichen Geschlechts durchdrücken. Claudia Theol auf Zeit.de dagegen findet sehr wohl, dass sich was ändern muss. Es kommt auf die nächsten Generationen an, wie sie ihr Frauen- und Männerbild entwickeln. Männer in sozialen Berufen, Frauen in Vorstandsetagen und eine Gesellschaft, die individuelle Begabungen und Qualifizierungen über geschlechtstypische Rollenmuster stellt.
Was sonst noch wichtig war?
Im Jemen hat es mehrere Anschläge gegeben. Dabei sind mehr als 100 Menschen getötet worden, Hunderte wurden verletzt. In der Hauptstadt Sanaa haben sich zwei Selbstmordattentäter in zwei Moscheen in die Luft gesprengt. Wegen der Freitagsgebete waren die Moscheen voll. Sie waren vor allem von Schiiten besucht. Zu dem Anschlag hat sich inzwischen die Terrormiliz IS bekannt. In Brüssel war das Medieninteresse heute früh groß, denn bei einem Mini-Gipfel ging es mal wieder um Griechenland. Das Ergebnis: Ministerpräsident Alexis Tsipras zeigt sich zu Kompromissen bereit. Er will den Geldgebern jetzt doch wieder erlauben, die griechischen Einnahmen und Ausgaben zu kontrollieren. Vor zwei Tagen hatte Griechenland die Kontrollen abgebrochen. Und Griechenland will in den nächsten Tagen eine Liste mit Reformplänen vorlegen, also schneller als bisher geplant. Das sind Voraussetzungen dafür, dass Griechenland weiter Hilfen bekommt. Das Land könnte sonst nächsten Monat pleite sein. Das Bundesinnenministerium plant angeblich eine neue Antiterror-Einheit. RBB Inforadio berichtet, dass Minister Thomas de Maizière damit auf die wachsende terroristische Bedrohung reagiert. Laut dem Bericht soll die Einheit zur Bundespolizei gehören und die Lücke zwischen Bereitschaftspolizei und Eliteeinheit GSG 9 schließen. Die neue Einheit soll auch für normale Polizeidienste eingesetzt werden. De Maizière hatte vor ein paar Tagen angekündigt, dass er die Sicherheitsbehörden verstärken will. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz, beim Bundeskriminalamt und bei der Bundespolizei will er 750 neue Stellen schaffen. Die Union begrüßte die Pläne. CDU-Politiker Clemens Binninger sagte, die Anschläge in Paris hätten gezeigt, dass Terrorangreifer häufig militärisch ausgebildet sind.
Mit welchen Einheiten könnten wir so eine Lage an mehreren Punkten gleichzeitig? Sie geht vielleicht in die Bewegung, überschreitet Ländergrenzen. Das Gegenüber ist militärisch bewaffnet. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Das ist die Problembeschreibung.
Auch heute sind wieder hunderte Lufthansa-Flüge ausgefallen. Betroffen waren mehr als 90.000 Passagiere, sowie diese Frau, die nach Ägypten wollte.
Wir müssen morgen zur Hochzeit und sind natürlich tief traurig und wir versuchen umzubuchen mit der EgyptAir, heute noch wegzukommen.
Grund für die Ausfälle ist ein Streik der Piloten. Sie fordern, dass sie auch in Zukunft mit 55 Jahren in den bezahlten Vorruhestand gehen können. Der Streik soll morgen weitergehen. Die WM 2022 in Katar wirbelt den Spielplan der europäischen Ligen ordentlich durcheinander. Dafür bekommen die Vereine jetzt Entschädigung. Der Weltfußballverband FIFA hat ihnen insgesamt mehr als 200 Millionen Dollar angeboten. Das Geld gibt es aber nicht nur für die umstrittene WM in Katar, sondern auch schon für die WM 2018 in Russland. Das Geld geht aber wohl nur an Clubs, deren Spieler auch an den Turnieren teilnehmen.
Was noch wichtig wird:
Nach der Sonnenfinsternis kommt die Flut. Besonders im Norden Frankreichs sind die Behörden alarmiert. An der Atlantikküste könnte das Wasser von der Ebbe zur Flut um mehr als 14 Meter ansteigen. Das wäre so hoch wie ein vierstöckiges Gebäude. Springfluten werden auch in Großbritannien, Kanada und Australien erwartet. Der Grund dafür: Sonne, Mond und Erde stehen in einer Linie. Deshalb sind die Gezeitenkräfte besonders stark. Am Sonntag wählt Andalusien ein neues Parlament. Für Spanien sind das wichtige Wahlen, denn Andalusien ist die bevölkerungsreichste Region des Landes. Und die Abstimmung gilt als Test für die Parlamentswahl im Herbst. Besonders interessant ist, wie die neuen Parteien Podemos und Ciudadanos abschneiden.
Und sonst in der Welt?
Die hohe Kriminalität in Mexiko schadet nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Wirtschaft. Eine Studie des Internationalen Instituts für Wirtschaft und Frieden hat ergeben, dass Gewalt, Kriminalität und organisiertes Verbrechen Mexiko letztes Jahr mehr als 230 Milliarden US-Dollar gekostet haben. Das waren gut 17% des Bruttosozialprodukts. Für ihre Rechnung haben die Experten direkte und indirekte Kosten mit einberechnet, zum Beispiel die Kosten für Justiz, Gesundheitssystem und Sicherheitskräfte, aber auch, wie viel produktiver Unternehmen sein könnten, wenn ihre Mitarbeiter nicht getötet oder verletzt würden oder im Gefängnis säßen. Indien hat vor einiger Zeit einen Damenrevolver auf den Markt gebracht, mit dem sich Frauen besser vor Übergriffen schützen können. Die Waffe mit dem Namen Nirbhay, was übersetzt furchtlos heißt, findet jetzt aber vor allem unter Männern Absatz. Die Waffe kostet umgerechnet mehr als 2000 Euro, das können sich die meisten Inder gar nicht leisten. Frauenaktivisten kritisieren die Waffe aber generell. Sie fordern ein gesellschaftliches Umdenken, eine schnellere Justiz und strengere Gesetze gegen Vergewaltiger. Zahlen zufolge wird in Indien alle 20 Minuten eine Frau vergewaltigt. Der Korruptionsskandal bei Brasiliens staatlichem Ölkonzern Petrobras kommt der Kultur zugute. Ein Museum hat mehr als 100 Kunstwerke bekommen, die in der Affäre beschlagnahmt wurden. Im Oscar-Niemeyer-Museum in Curitiba hängt dann womöglich bald unter anderem ein neues Gemälde von Joan Miró, vielleicht neben dem Salvador Dalí, den das Museum zusammen mit gut 60 anderen sichergestellten Werken erhalten hat. Medienberichten zufolge wurden die meisten Werke bei einem Ex-Petrobras-Manager beschlagnahmt, der Anfang der Woche festgenommen worden war. Bei dem Skandal geht es um Schmiergelder, die Baukonzerne an Petrobras gezahlt haben sollen, um bei Aufträgen den Zuschlag zu bekommen.
Wissensnachrichten.
Die Sonnenfinsternis in Europa war heute das große Thema. Das Ereignis Sophie 2015 ist inzwischen Geschichte. Und wir schauen jetzt, wie sie eigentlich war, die Sonnenfinsternis. Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten ist bei mir. Jakob, was hast du denn selbst von dem Jahrhundertereignis mitbekommen?
Also wir sitzen ja hier in Köln und damit haben wir heute nicht zu den Glücklichen gehört, die die Sonnenfinsternis mitverfolgen konnten. Denn hier war der Himmel dick wolkenverhangen und zu sehen gab es gar nichts. Im Rest Deutschlands hatten die Leute vor allem im Süden richtig Glück. In Baden-Württemberg war das Phänomen gut zu beobachten, aber auch in Hamburg, Hannover oder Berlin konnte man recht gut verfolgen, wie sich der Mond so langsam vor die Sonne geschoben hat. Was es da am Ende konkret zu sehen gab, das erzählen uns diese Schüler aus Hamburg.
Also es sah so aus, als es so ein bisschen angeknabbert war.
So ein bisschen komisch, als ob die Sonne nicht mehr ganz wäre.
Es ist cool.
Mhm. Es ist aufregend.
Ja. Ich finde es interessant.
Also angeknabbert. Okay, aber wurde es dann auch richtig dunkel?
Also über Deutschland wurde die Sonne zwischen 66% und 83% vom Mond verdeckt. Da wurde es an den meisten Orten kaum spürbar dunkler. Am stärksten war die Sonne übrigens über Sylt verdunkelt, aber da haben auch Wolken dafür gesorgt, dass es dort nicht gut zu sehen war. Im Nordatlantik, da gab es einen kleinen Streifen, wo es eine totale Sonnenfinsternis gab. Da konnte man dann wirklich merken, dass es auf einmal dunkel wurde. In diesem Bereich liegen die Färöerinseln und Spitzbergen.
Die Stromversorger hatten ja vorher ein bisschen Sorge, dass diese Sonnenfinsternis richtig Probleme verursachen kann in Zeiten von Solarenergie. Was da passiert?
Also da gab es Entwarnung, es gab keine Netzzusammenbrüche und auch keine Stromausfälle. Die Stromversorger haben die Schwankungen ohne Probleme gemeistert.
Okay, und noch ganz kurz für diejenigen, die heute nichts gesehen haben. Wann gibt es wieder eine Chance?
2026 gibt es die nächste Teilsonnenfinsternis. Für die nächste totale müssen wir uns ein bisschen anstrengen und vor allen Dingen gut halten. Die ist nämlich erst im September 2081.
Okay. Kommen wir von der Sonne zu etwas anderem, was wir ganz dringend zum Leben brauchen: Wasser. Da gibt es alarmierende Zahlen.
Die UNO hat heute in Indien den Weltwasserreport 2015 vorgestellt. Im Wesentlichen kann man festhalten, die Welt war nie so durstig wie heute. Und wenn wir so weitermachen, dann sieht es bis 2050 richtig schlecht aus mit Trinkwasser für alle. Die UNO sagt, heute haben fast 750 Millionen Menschen immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und bis 2050 wird der Bedarf weltweit nochmal um 55% steigen. Das klingt jetzt erstmal, als wäre grundsätzlich zu wenig Trinkwasser da. Aber die gute Nachricht ist, so ist es nicht. Es gibt genug Trinkwasser für alle, wir müssen nur wesentlich besser damit umgehen. Die Experten sagen, in vielen Ländern muss wesentlich mehr Geld in die Wasserinfrastruktur gesteckt werden. Es fehlt an Trink- und Abwasserleitungen. Ein Drittel der Menschen lebt noch immer ohne Abwassersystem. Andererseits muss die Landwirtschaft viel sorgsamer mit Wasser umgehen. Dort werden zurzeit 70% unseres Trinkwassers verbraucht. Und obendrein muss wesentlich mehr gegen die Wasserverschmutzung getan werden.
Kommen wir zu einer etwas verstörenden Meldung. In Syrien ist seit 5 Jahren Bürgerkrieg. Und jetzt heißt es, dass ein türkischer Reiseveranstalter Abenteuerurlaub der etwas anderen Art anbietet. Was ist da dran?
Das ist ziemlich makaber, kann man sagen. Dieser Reiseveranstalter bietet tatsächlich Fahrten ins Kriegsgebiet an. Darüber hat die Zeitung Hürriyet berichtet. Demzufolge geht es von der Türkei aus in Taxen nach Syrien rein. Dort wird dann auf gepanzerte Fahrzeuge umgestiegen und die Touristen werden dann ins Kampfgebiet gefahren. Zusammengestellt werden die Touren wohl von den Kämpfern vor Ort. Ein 3-Tages-Paket ins Kriegsgebiet kostet wohl etwa 5000 Dollar und davon geht wohl einiges an Schmiergeld an die Sicherheitskräfte. Die meisten Leute, die diese Touren buchen, sollen aus Japan, Italien oder den USA kommen.
Vielen Dank für die Wissensnachrichten, Jakob Vogel.
Wetter.
Abends ziehen im Nordwesten Regenwolken auf, im Süden und Osten bleibt es trocken. Das Ganze bei minus 4 bis plus 6 Grad. Morgen verschwindet dann fast ganz Deutschland unter einer Wolkendecke. Dazu kann es auch Regen geben. Sonnig wird es nur ganz im Süden. Die Werte klettern auf 5 bis 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.